Wie funktioniert die Logistik der Zukunft? Braucht es eine digitale Lösung? Und wie kann man sich auf diesem hart umkämpften Markt überhaupt gegen die ganz großen Player draußen durchsetzen? Darüber spreche ich heute mit Gregor Stock, CEO bei Cito AI. Spannend. Und an meiner Seite ist wieder Bastian Hosan, Wirtschaftsjournalist, der mich mit schlauen Fragen unterstützt. Und damit geht's los.
Künstliche Intelligenz, neue Arbeitswelten, ständiger Wandel. Wir fragen, wie aus den größten Herausforderungen gerade jetzt die größten Chancen werden. Der Robot Spaceship Podcast. Durchstarten, wenn alles sich ändert.
Und heute bei uns zu Gast im Robot Spaceship Podcast Gregor Stock. Hi, Gregor.
Hi, Lars. Hi, Bastian. Grüß euch.
Hallo, Gregor. Wie geht's dir?
Gut, natürlich. Wie geht's euch?
Natürlich, gut.
Natürlich, hervorragend.
Frisch aus dem Urlaub sozusagen. Was, wie soll es einem gehen?
Ich glaube, alle haben so eine kleine Urlaubspause hinter sich. Was auch gut ist, wir können umso frischer jetzt in unsere Runde starten. Gregor, bevor wir jetzt wirklich so tief einsteigen, haben wir schon kurz darüber gesprochen, es geht um das Thema Transport, Logistik. Und du bist CEO der Cito Transport Technologies GmbH. Habe ich das richtig gesagt?
Das hast du sehr gut gesagt.
Ey, schon mal gut gestartet, Chaka. Bevor wir jetzt wirklich einsteigen, was ihr genau macht, also ihr seid ein Corporate Startup der Volkswagen-Gruppe und es geht um Kurierdienste im weitest gefassten Sinn, würde ich mal sagen. Würde mich aber erstmal interessieren, was du machst. Du hast ja auch im Volkswagen-Konzern eine Vergangenheit und warst ja ganz lange und bist jetzt sozusagen neu gegründet in diesem Umfeld. Und wo kommst du eigentlich her? Was hast du da getrieben?
Ja, richtig. Ich bin jetzt seit 4 Jahren bei Cito. Mache das als Geschäftsführer zusammen mit meinem Kollegen Sage. Davor war ich, glaube 15 Jahre im Volkswagen-Konzern. Also eine unfassbar lange Zeit. Man fragt sich, wo die Zeit halt hin ist, wie immer. Ursprünglich habe ich mal Maschinenbau studiert und dann waren witzigerweise auch noch promoviert. Hardcore-Automobiltechnik. So bin ich dann auch zu Volkswagen gekommen, habe da auch meine Promotion gemacht und dann halt nach einer gewissen Zeit gesagt, ich möchte was anderes machen und habe dann intern viele andere Themen gemacht, im Bereich Elektromobilität und dann eben digitale Geschäftsmodelle. Und da haben wir Cito quasi erfunden. Könnte man sagen, großgezogen und dann bis zu einer Ausgründung gebracht. Genau.
Dann erklär doch einmal für Dummies, würde ich sagen, was ihr genau macht.
Ja, das ist gut. Grundsätzlich gibt es viele Firmen, die Dinge von A nach B transportieren müssen, Waren oder Güter. Und diese Transporte müssen organisiert werden von Menschen in diesen Unternehmen. Disponenten nennt man die typischerweise. Und das ist ein sehr stressvoller Beruf, weil die Organisation eben beinhaltet, dass ich das richtige Fahrzeug zum richtigen Zeitpunkt, zu den richtigen Kosten, in der richtigen Qualität bekomme, was heutzutage noch sehr viel mit viel E-Mail-Kommunikation hin und her verbunden ist. Und wir helfen genau diesen Menschen, das viel einfacher zu machen mit einem digitalen System, einer Plattform, dass man das mit wenigen Klicks macht und dadurch die Leute A, weniger Stress haben und die Firmen Zeit und Kosten sparen. Ich glaube, so kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
Das klingt nach einer Plattform, die es eigentlich schon vor 20 Jahren hätte geben sollen. Warum hat es das nicht gegeben?
Die Frage kann ich natürlich schwer beantworten, warum das nicht so ist. Die Frage haben wir uns aufgestellt, ehrlich gesagt. Also wir sind so ein bisschen durch Zufall auf die Idee gestoßen damals, weil mein damaliger Kollege der Band, ehrlich gesagt, sein Portemonnaie zu Hause vergessen hatte, aber auf Dienstreise musste, seinen Ausweis brauchte. Und dann große Probleme hatte, den Transport zu organisieren. Viel E-Mails, viel Telefon, Stunde Arbeit. Und schlussendlich hat seine damalige Freundin das Portemonnaie mit dem Zug gebracht. Und wir uns dann auch gefragt haben, warum gibt es denn nicht so eine Art Uber, dass das einfach organisiert? Und haben uns dann naiverweise entschlossen, dann entwickeln wir das halt. Und so hat das Ganze angefangen. Erst klein und dann wurde es immer größer und größer und größer bis zu dem, was es heute eigentlich ist.
Ja. Wie groß seid ihr denn? Wie viele Leute seid ihr inzwischen?
Ja, das ist natürlich eine spannende Frage, dass Größe immer an Leuten bemessen wird. Ja. Ob das gut ist oder nicht, weiß ich nicht. Im Moment sind wir 25 feste Mitarbeiter, ein paar Werkstudenten dabei und auch noch externen Support. Eigentlich schon viel zu groß, würde ich immer sagen. Je mehr Leute, desto komplexer natürlich auch. Genau. Aber wenn man es daran bemessen möchte, ist das so die Größe der Firma.
Wie würdest du es denn anders bemessen?
Ja, das sind wahrscheinlich Kennzahlen, die ich euch gar nicht so öffentlich sagen darf, aber typischerweise würde ich sagen Umsatz, Marktpenetration, Kunden, die du bedienst und Profitabilität. Vielleicht eher Kennzahlen, die in Anführungsstrichen Geschäftserfolg darlegen als Anzahl der Mitarbeiter. Das finde ich so eine Oldschool-Kenngröße, wie auch vielen Konzernen genutzt wird, zu sagen, wie wichtig man ist. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Hast du sicher recht. Aber es gibt mal so ein Gefühl, ungefähr schon mal so ein Gefühl, wie viele Köpfe dahinter sind. Aber klar, ihr seid eine digitale Plattform. Mhm. Ihr wollt komplett digital sein. Wie war das denn? Ihr habt eine Testphase gehabt, ihr habt MVP gemacht. Wen sprecht ihr denn überhaupt an? Also ist das B2B? Mhm. Oder auf wen geht ihr direkt? Habt ihr auch andere Sachen ausprobiert?
Ja, aber gut, das sind jetzt zwei kombinierte Fragen. Also wir sind ein bisschen aus dem B2C angefangen und haben aber gemerkt, dass diese Direktfahrten, so würde ich es jetzt bezeichnen, also alles, was von A nach B direkt transportiert wird, das kann zeitkritisch sein, also eine Kurierfahrt sein, wie du meintest, das kann aber auch geplant sein. Der Markt ist besetzt, B2B-Unternehmen, die Dinge von links nach rechts versenden, weil es halt auch ein sehr kostenintensives Geschäftsfeld ist. Und ja, genauso sind wir vorgegangen. Ne? Wir sind so ein bisschen iterativ vorgegangen, viel selbst ausprobiert, viel selbst mitgefahren und selbst gefahren, um das zu verstehen, wie das funktioniert. Und dann so ein klassischer Designansatz iterativ ausprobiert, geguckt, ob es funktioniert. Wenn ja, weitermachen und wenn nein, was anderes machen. Das ist eigentlich auch das, was wir heute immer noch machen, würde ich sagen. Dann von einem MVP zu einem Fake it while you make it Ansatz gegangen und dann gesehen, es funktioniert. Und dann die Leute im Volkswagen-Konzern überzeugen können, dass man daraus auch eine eigene Firma gründen kann. Und dann hat das Ganze eigentlich von null wieder angefangen, ehrlich gesagt.
Aber das ist total spannend. Wenn du magst, nimm uns mal so ein bisschen mit. Wenn du sagst, iterativ, ihr habt viel gelernt auf dem Weg. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf den Weg. Was waren vielleicht auch Sachen, die ihr angenommen habt, die nicht so ganz gestimmt haben? Was habt ihr gelernt auf der Reise bis jetzt?
Oh, ich würde sagen, die Lernphase hört nicht auf. Die ist immer noch steil, jeden Tag. Ich sag mal, innerhalb von Volkswagen war es ja sehr viel MVP-Testing. Das heißt, gucken, ob die Technologie funktioniert und gucken, ob es Kunden gibt, die dafür bezahlen und ob es überhaupt einen Markt dafür gibt. Und innerhalb der einen Unternehmung kommen natürlich viele Themen dazu. Ne? Personal, Kultur, total relevant, Strukturen, Prozesse, das, was wo man, glaube ich, viel falsch machen kann und wir auch bestimmt viel gelernt haben und sukzessive auch da iterativ anders gemacht haben. Das war jetzt immer noch sehr allgemein wahrscheinlich für dich.
Wenn du magst und hast vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, da sind wir am Anfang rein, dachten, hey, das ist eine voll gute Idee und haben dir gemerkt, oh, das ist vielleicht doch ganz anders. Anders, aber trotzdem gut.
Schwierig, einzelne Beispiele für mich rauszuziehen. Aber mehr Leute zum Beispiel, kann ich dir sagen, war für mich ein Learning, ist nicht mehr Effektivität. Das ist ganz sicher eine Wand, wo man reingelaufen ist oder Fokus setzen. Ich meine, das sind immer so Dinge, die sagt einem jeder. Man hört sie, man versteht sie, dann macht man was und dann merkt man, ach guck mal, da sind wir genau reingelaufen. Denn es ist super einfach, super viele Ideen zu haben, was man alles machen kann. Die Schwierigkeit liegt aus unserem Lernen da drin, zu wissen, was man alles nicht macht. Also Fokus setzen, das sagt der Sage immer, Fokus setzen heißt zu wissen, was man nicht macht. Und dann ergibt sich das schlussendlich, was man macht. Und das dann durchzuziehen und auf die Straße zu bringen, das ist mit Sicherheit auch eins der Learnings, die wir gemacht haben.
Nimm uns das so mal ein bisschen mit in die Branche, in der ihr unterwegs seid. Ich stelle mir die Logistik an sich unglaublich schnell, unglaublich eng getaktet, unglaublich auf Kante genäht vor. Wie kommt man da rein mit einem Produkt wie eurem?
Ja, also wir sind schon Logistik-Neulinge gewesen am Anfang. Auch da gibt es ganz, ganz viel zu lernen tatsächlich, weil ich komme eher aus der Personenmobilität und Logistik ist komplett anders als Personenmobilität. Am Anfang haben wir auch immer gesagt, wir sind wie der Uber nur für Transporte. Aber mittlerweile würde ich sagen, ja, könnte man so erklären, aber dann ist da bei Transporten doch vieles anders, auch im B2B-Kontext. Das ist natürlich so, alle Sachen sind kritisch, unternehmenskritisch. Dann gibt es einen unheimlich fragmentierter Markt, was Systemlandschaften betrifft, was Prozesse und Strukturen betrifft. Es gibt wenig integrierte Systeme in meiner Wahrnehmung. Alle machen zwar irgendwie das Gleiche, ne? Dieses Transporter organisieren, was ich am Anfang meinte. Du weißt, was musst du von wo nach wo versenden. Du hast auch eine ungefähre Vorstellung davon, was es kosten wird. Aber wie es dann umgesetzt wird und gelebt wird, ist von Firma zu Firma dann doch sehr divers und häufig noch sehr manuell. Mit manuell meine ich Telefon, E-Mail, WhatsApp-Nachrichten, Papier, das fotografiert wird und hin und her gesendet wird, PDFs, Excel-Tabellen, die angehängt werden und von links nach rechts geschickt werden. Das heißt, obwohl das eigentlich dann, wahrscheinlich sogar der kritischste Bereich mit von Unternehmungen ist, die produzieren, weil die sind ja darauf angewiesen, dass was zu ihren Fabriken kommt und was von ihren Fabriken weggeschickt wird, würde ich sagen, gibt es sehr viel Potenzial in der Optimierung des Gesamtsystems und der einzelnen Systeme. Das ist gar nicht so leicht Fuß zu fassen, weil jeder so eingeschwungen ist in seinem Zustand und jeder so, das funktioniert für jeden irgendwie. Da sagt auch jeder, das machen wir jetzt irgendwie seit 20 Jahren und das funktioniert irgendwie, aber jeder weiß auch, das ist eigentlich nicht skalierbar. So, so ein bisschen die Wahrnehmung für mich in der Branche.
Im Wettbewerbsumfeld sind das, was würdest du sagen, was ist so der Gorilla, der da im Raum steht? Sind das die Logistikriesen oder es gibt jetzt auch viele digitale Speditionen, die jetzt auch da auf den Markt kommen? Wo seht ihr euch? Vor allen Dingen, was macht ihr wirklich anders? Also warum seid ihr da wirklich anders als die?
Ja, das ist gar nicht so einfach, finde ich, zu sagen. Es gibt den Gorilla, es gibt so für jeden Bereich die Gorillas. Klar, für so die Kontraktlogistik gibt es die großen Speditionen, die jeder kennen wird.
Nenn mal ein paar, bitte.
Kühne-Nagel, DHL, jetzt muss ich überlegen, dass ich möglichst viele nenne, damit die mich auch alle mögen.
Und all die anderen.
Schenker, Fiege, LKW, Walter und ganz viele kennt man gar nicht. Ne? Also ich stoße immer wieder, wo ich sage, Mensch, die Spedition habe ich noch nie gehört. Und dann guckt man so ein bisschen, was der Umsatz ist und dann sind das über 200, 300 Millionen. Ja, das ist wahnwitzig, welche Summen da über den Tisch gehen. Und die dann auch gerne Generalspediteure sind und die dann wieder viel Sub vergeben. Auch für mich, wahrscheinlich für jeden, der in der Logistik tätig ist, totaler Alltag. Für mich war das neu, dass Transporte nicht unbedingt von einem Versender an einen Verlader vergeben werden, sondern auch von Verlader an Verlader und von Verlader an Verlader, Verlader und so weiter. Das heißt, das ist ein ziemliches Hin- und Hergeschiebe von diesen Transporten, damit das funktioniert, weil halt nicht jeder alles abbilden kann, sondern jeder so ein bisschen sein Steckenpferd hat. Und deswegen zum Beispiel dann wieder, wenn du von Gorillas sprichst, es zahlreiche Transportbörsen gibt, wo dann Ladungen eingestellt werden und dann nehmen welche das darunter und dann stellen die das wieder auf andere Transportbörsen. Das heißt, auch so wichtige Submärkte bestehen und jeder Bereich hat so seine größeren oder kleineren Gorillas. Und dieses allumfassende, integrierende System gibt es nicht im Markt. Und das ist dann natürlich spannend für uns zu verstehen, wo docken wir an. Wir haben uns jetzt spezialisiert eben erstmal auf diese Direkttransporte, also alles, was von A nach B oder ABCD gesendet wird, das heißt keine Umladungen, auch Fahrten, die sofort gebucht werden, entweder für heute oder für die nächsten Tage, das heißt, wir sind eben kein genereller Kontraktor, das heißt auch so ein DHL, Kühne-Nagel etc., also die ich nicht genannt habe, sind auch gar nicht so sehr unsere Wettbewerber, sondern können auch unsere Kunden sein, weil die eben Generalkontrakte haben und sagen, hey, wir müssen die Direktfahrten an irgendjemanden weitergeben und ich glaube, unser Ansinnen ist seit jeher die volle Automatisierung. Das hast du ganz gut dargestellt, Lars. Und da muss man auch sagen, in den letzten 4 Jahren sind wir da nicht gelandet, wo wir hin wollten selber. Wir haben auch selbst noch sehr viel operative Aufwände bei uns im Team. Das heißt, wir lernen selber so die Tücken dieses fragmentierten Systems und haben deswegen auch in den letzten 6 Monaten sehr viel in das Thema KI investiert und tun es noch mehr, weil wir sehen, dass ja, da ist schon das allergrößte Potenzial, diesen fragmentierten Markt vielleicht dann doch zusammenzubringen zu einem Teppich. Und viele der manuellen Aufwände, E-Mails schreiben, Textnachrichten schreiben, mit generativer KI richtig gut automatisiert werden können und dadurch nicht die Fragmentierung aufgehoben wird, aber du plötzlich so einen Mantel um die Fragmentierung machen kannst. Und ich glaube auch nicht, dass die Systemlandschaft sich ändern wird. Die ist so, wie sie ist. Jeder Nutzer seine Systeme und es gibt die verschiedenen Player. Es geht eher darum, dass man den manuellen Job von Leuten, die all diese Systeme manuell heute bedienen, automatisiert durch KI. Und das Potenzial ist da und da gehen wir auch tatsächlich jetzt voll rein.
Kannst du uns mal mitnehmen, wofür Kunden euch bei Zito genau bezahlen? Ich glaube, das müssen wir noch einmal besprechen.
Grundsätzlich ist es das schnelle Finden eines richtigen Transportpartners, so würde ich es jetzt mal nennen. Ich habe auch absichtlich nicht irgendwie günstig gesagt, weil richtig muss auch gar nicht immer günstig bedeuten, sondern richtig bedeutet in der richtigen Zeit, in der richtigen Qualität zum annehmbaren Preis den richtigen Transporteur finden. Das ist eine. Zusätzlich bietet unsere Software noch die Option an, dann den ganzen Transport über die, man wird jetzt sagen, wahrscheinlich Customer Journey oder über die Journey von Abholung bis Anlieferung digital zu tracken. Gibt es dann Systeme wie digitale Signaturen bis hin zur Abrechnung. Also eigentlich das Leben des Menschen, der in der Firma für Transporte zuständig ist, besonders einfach zu machen.
Und das funktioniert, indem sich das Unternehmen, also installiert eure Software irgendwo und hat dann welchen Zugang zu euch?
Wie ist eure
Schnittstelle zum Unternehmen?
Ja, also wir haben ein Webinterface, das heißt, da gibt es nichts zu installieren oder so. Wir haben auch kostenfreien Zugang, sowohl für beide Seiten des Marktes, Versender und Verlader. Das heißt, da meldet man sich einfach, in Anführungsstrichen, einfach an bei uns. Wir prüfen, ob es wirklich eine Unternehmung ist, weil wir nur B2B-Verkehr machen. Und dann kannst du eigentlich schon loslegen und deine Transporte anfragen und wir verbinden das dann mit unserer eigenen Basis von Verladern, die sich eben auch kostenfrei bei uns anmelden kommen und dann sehen, welche Möglichkeiten der Aufträge gibt es, das dann annehmen und kein Geheimnis ist, dass zwischen Preis, den der Kunde bezahlt und die Kosten, die der Verlader bekommt, halt eine Marge für uns. Genau.
Und das heißt quasi im weiteren Sinne Social Media für Logistik.
Ja, das würde ich, glaube ich, so nicht unterschreiben. Also ich sehe uns irgendwo als Technologiepartner für unsere Unternehmen, weil wir, glaube ich, ganz gut sind, Software zu entwickeln und die Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht unbedingt die Ressourcen haben, diese Software selber zu entwickeln. Des Weiteren sind wir auch Speditionspartner, weil wir Transporte vermitteln letztendlich. Und man könnte auch sagen, wir sind ein Finanzpartner, weil wir uns um die Abrechnung kümmern und für beide Seiten sicherstellen, dass eine Abrechnung stattfindet. Ich glaube, das sind unsere drei Punkte, die wir aktuell bedienen. Und mit der KI werden wir zusätzlich jetzt noch eben in das Themenfeld gehen und sagen, hey, wir bieten dir sozusagen einen digitalen Disponenten oder KI-Disponenten oder wie ihr das nennen möchtet, an, der viele der Jobs zusätzlich noch automatisiert macht. Das heißt, da fallen noch weitere Tätigkeiten weg, wie zum Beispiel das Übertragen in die verschiedenen Systeme, die er da nutzt. Wir sind ja nicht die einzige Plattform, die unsere Kunden nutzen, sondern wir haben da typischerweise noch ihr SAP, ihr Warehousing-System, ihr Zeitfensterbuchungssystem, ihr Zollsystem und 10 andere Systeme. Und da werden eigentlich Daten heute nur mit Copy and Paste von links nach rechts geschoben, weil es jetzt auch keine wirklich sinnvolle Aufgabe ist und erfüllende Aufgabe. Mal abgesehen davon, dass sie fehleranfällig ist und viel Zeit frisst.
Du hast eben was Spannendes gesagt, das mich ein bisschen hellhörig gemacht hat. Ihr seid noch nicht da, wo ihr hin wollt, wo eure Vision liegt. Nimm uns doch mal so 3-4 Jahre, wie weit auch immer, in die Zukunft mit. Wo wollt ihr denn hin?
Puh, Bastian, das ist mal eine Anfrage, die ganz schwierig zu erfüllen sein wird, weil ich 3-4 Jahre zurückgucke. Da war von generativer KI und Verfügbarkeit dessen noch gar nicht die Rede, würde ich sagen. Aber ich glaube, das zentrale Element oder die zentrale Elemente, die für uns relevant sind, sind erstens diese Organisation von Transporten deutlich einfacher und effizienter zu machen für die Firmen. Das nimmt zu viel Zeit in Anspruch, das nimmt auch zu viel Manpower in Anspruch, auch von einer Berufsgruppe, die gar keinen Nachwuchs findet. Und es werden nicht die optimalen Kosten erreicht, um das mal betriebswirtschaftlich zu betrachten für die Versender. Das heißt, da ist unser Ziel, das durch Automatisierung und durch die Verknüpfung der Systeme das deutlich besser zu machen. Und auf der anderen Seite das aber auch für die Carrier so zu gestalten und direkt mitzudenken, dass das Ganze viel reibungsloser funktioniert und schlussendlich, dass wir als Firma nicht so viele Mitarbeiter benötigen, um das Ganze zu absolvieren. Deswegen vielleicht auch am Anfang so ein bisschen meine ketzerische Rückfrage. Sondern ich würde Erfolg für uns dann definieren, dass wir eben ein sehr kleines, schlagkräftiges Team haben, das sehr viele Kunden glücklich macht. Weil wir eben uns auf Software konzentrieren. Und ich glaube, unsere Shareholder hoffen, dass es nicht 3-4 Jahre dauert. Ich hoffe es auch. Aber letztendlich geht es dann darum, das schnellstmöglich voranzutreiben, zu gucken, wie schnell kommen wir denn voran. Und natürlich ist es so, ich glaube jetzt nicht, dass der Wettbewerb komplett schläft. Ich glaube schon, dass es immer noch ein nagelneues Feld ist mit der KI, gerade in der Logistik, gerade im Dispatching-Bereich. Aber natürlich werden da sukzessive die Dinge entstehen und auch die Technologie schreitet ja so unfassbar schnell gerade voran.
Da würde ich gerade direkt nochmal einhaken, bitte. Weil das hast du ja eben schon gesagt, vor 3-4 Jahren war ja von generativer KI noch keine Rede. Wie navigiert ihr denn als Unternehmen durch diesen technologischen Wandel, der sich da gerade draußen vollzieht? Weil ihr ja im Blick haben müsst, was ist für uns relevant, was ist für uns nicht relevant. Und das ist natürlich das, was für uns bei Robert Spaceship auch spannend ist, weil wir natürlich genau das machen, mit Unternehmen sprechen, was braucht ihr, wie könnt ihr das bei euch einsetzen und so weiter. Wie macht ihr das?
Ich sehe es so, dass wir im Zentrum schon die Probleme und Herausforderungen erstmal nehmen von unseren Kunden. Und damit meine ich Versender und Verlader zugleich, aber auch von uns selber als Firma. Welche Herausforderungen haben wir? Und wir dann überlegen, was kann man denn nutzen, um es zu optimieren? Das heißt, wir sind jetzt nicht diejenigen, die so ein Technologieradar sich aufbauen und sagen, wie nah oder wie weit ist das von unserem Kerngeschäft? Und oh, guck mal, da gibt es jetzt generative KI, die müssen wir jetzt unbedingt einsetzen. Aber haben noch gar keine Ahnung wofür. Aber die Hauptsache, wir setzen mal generative KI irgendwie ein. Sondern bei uns war es eher andersrum, dass wir sukzessive sehen, welche Herausforderungen haben wir, wie lösen wir das? Und jetzt sozusagen die Dinge ganz gut zusammengekommen sind, sagen, schau mal hier, wir haben viele Probleme gerade mit so E-Mails und so Schriftverkehr und die Sprachmodelle sind richtig gut geworden und auch zugänglich geworden, würde ich jetzt sagen. Es gibt auch immer mehr Entwickler, die das können. Das ist ja auch eine Frage der Verfügbarkeit und wir dann so uns an das Thema rangerobbt haben und eigentlich auch so das Unternehmen entstanden. Wir sind nicht dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, ach guck mal, es gibt überall Plattformen, jetzt machen wir eine für Logistik. Wir gesehen haben, so hey, in der Logistik gibt es wahnwitzig viele Herausforderungen. Warum macht man da nicht so eine Plattformtechnologie, die man da appliziert? Ja.
Ich finde es spannend. Ich stelle es mir wahnsinnig komplex vor. Du hast ja schon beschrieben, wir haben die generative KI, die Prozesse vereinfacht. Dann in dem Logistikbereich könnte ich mir vorstellen, ist auch bestimmt spannend, diese ganze Routenplanung. Du hast gesagt, den richtigen Partner zu finden, Verfügbarkeiten, vielleicht auch irgendwie vorausschauen zu schauen, wen wähle ich denn aus? Also kann das eine KI dann auch leisten? Und dann hast du die Komplexität durch, Regularien, die sich ändern, Zölle, was da noch alles rumfliegt. Also das ist ja Wahnsinn, was in diesem Feld da alles passiert. Also ist das ein Pain oder sagt ihr, das ist eigentlich genau das, wo wir uns wohlfühlen?
Ja, beides halt, ne? So, also wenn wir da sitzen, also zum einen würde ich immer sagen, nicht alles musst du selbst entwickeln. Wenn du von Routen sprichst, gibt es aus meiner Sicht zahlreiche Provider, die dir Routing off the shelf geben und du verbindest es ganz, ganz einfach mit deiner Plattform. Dann macht selber entwickeln wenig Sinn oder ergibt wenig Sinn. Ja, und was du auch angesprochen hast, auch spannend, diese ganzen Regularien, die da immer wieder zusätzlich kommen, würde ich jetzt auch nicht immer als Game Potential bezeichnen, wenn man so ein LKSG sieht oder so. Das sind dann schon riesen Herausforderungen, die man dann plötzlich hat. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, im Moment haben wir auch da das Problem, wieder Fokus setzen und zu überlegen, was machen wir überhaupt mit generativer KI, weil wir können uns x Sachen vorstellen, die wir gerade applizieren könnten, wo wir sagen, da haben unsere Kunden Herausforderungen und für uns ist eher die Frage, worauf konzentrieren wir uns zuerst, womit machen wir den größten Impact? Und das geht auch nur durch Testen. Also erstmal bei uns selber haben wir in Anführungsstrichen den Vorteil, wir sind ja selbst eine Art Spedition, haben selber Operations bei uns, haben selber Disponenten bei uns, die Jahre, / Jahrzehnte lange Erfahrung haben, die uns helfen, auch die Systeme zu entwickeln und dann zu den Kunden gehen und schauen, löst das die Probleme der Kunden, wie viel müssen wir das eigentlich anpassen? Mit dem Wunsch natürlich, dass man möglichst wenig anpasst und möglichst breite Masse findet. Aber das ist tatsächlich eine Herausforderung und eine Chance zugleich, logisch. Und man hat natürlich immer dieses FOMO, hoffentlich verpasse ich jetzt nicht genau den Zug, den es hier gerade gibt mit der generativen KI. Aber auf der anderen Seite muss man sich auch nicht durch Angst treiben lassen in seinem Leben, sondern sollte da, glaube ich, immer so positiv an die Dinge rangehen und auch an sich selber glauben.
Ja. Schön gesagt.
Darf ich da einmal ganz kurz einhaken? Wie blickst du denn auf diesen ganzen unglaublich schnellen Technologiewandel, den wir gerade erleben? Also ist es das, wo du sagst, geil, hier liegen viele Möglichkeiten, oder ist das was, wo du sagst, das ist eher was man vorsichtig navigieren muss?
Ja, ich glaube, die Tendenz meiner Person ist Ersteres. Ich mag Innovation und ich mag Veränderung. Da liegt eine ganz große Gefahr natürlich drin. Wenn man bei uns so im Unternehmen ist und andauernd Ideen hat für Veränderungen, dann darf man sein Team auch nicht mit jeder Idee bombardieren. Dann passiert nämlich bald gar nichts mehr. Auch eins der Learnings, die ich in den letzten Jahren gemacht habe für mich selber, wo ich gesagt habe, okay, Gott, du musst vielleicht mal weniger Ideen ins Team spielen, weil die wollen das dabei umsetzen. Und ich dachte, ja, das war mehr so als Idee. Also ich mag Innovation, ich habe da auch keine Angst vor. Macht auch gar keinen Sinn aus meiner Sicht, weil es kommt eh. Sondern die Frage, die du stellen kannst, ist, was bedeutet das für mich und wie nutzen wir das für uns und wie setzen wir das gut um? Und ich finde, das hat ganz tolle Möglichkeiten. Also ich habe unfassbar viele Ideen, was man damit machen kann. Und natürlich gibt es viele Horrorszenarien, die da alle gebildet werden. Aber das kann ich auch nicht so dolle beeinflussen an vielen Stellen, ne? Welche Horrorszenarien da gebildet werden und was man alles machen kann. Ich überlege, welche guten Sachen wir damit machen können und das kann ich beeinflussen. Dann macht das auch Sinn, sich darauf zu konzentrieren.
Gefällt mir. Eine coole Haltung.
Neben dem Fokus auf die wichtigsten Sachen, also die richtigen Dinge nicht zu tun, hast du auch schon ein Auge so mal auf die, soll ich sagen, die nächste mögliche Disruption, die kommen könnte, auch für euch? Also du kommst ja aus dem Bereich, das ich glaube ich früher auch E-Mobilität beschäftigt, unter anderem. Was denkst du zum Beispiel autonomes Fahren? Ist das für den Logistikbereich auch was dann vielleicht auch nochmal neue Anforderungen an euch stellt? Oder sind da ganz andere Dinge, an die mir jetzt nicht einfallen, wo du sagst, hey, da könnte noch was kommen?
Na, ich glaube, es gibt schon mehrere Herausforderungen in der Logistik. Autonomes Fahren wäre natürlich auch eine gute Lösung für den Fahrermangel, der deutlich herrscht. Keine Frage. Ob das in der Breite kommt oder nicht, das müssen diejenigen beantworten, die daran arbeiten. Da das unter anderem auch der Konzern ist, zu dem wir gehören, solltet ihr, glaube ich, lieber mit denen dann sprechen. Ich habe natürlich meine eigene private Meinung dazu. Ich glaube, man sieht es schon ganz gut in abgeschlossenen Gebieten, Häfen oder ähnliches, dass das gut funktioniert. Ist aber, glaube ich, weiterhin auch eine stabile Aufgabe, die da vor einem liegt. Elektromobilität ist ja auch so ein Thema, was, glaube ich, vor 5 Jahren mehr in den Medien war, als es jetzt ist, weil einfach andere Themen vielleicht in den Vordergrund gerückt sind, wie Krieg oder KI. Aber ist ja deswegen nicht minder relevant. Und die Verbindung von beiden ist natürlich schon, finde ich, sehr, sehr spannend. Gibt ja auch teilautonomes Fahren oder Remote-Fahren, so als Zwischenlösungen, die da mittlerweile in der Entwicklung sind und die alle Painpoints adressieren. Aber ich glaube, man sieht auch, dass die technische Umsetzung gar nicht so einfach ist von dieser Hardware, aufgrund der Constraints, die da bestehen. Aber früher oder später wird wahrscheinlich beides irgendwie kommen, so in irgendeiner Art. Und für uns, wir sind ja weniger auf der Hardware-Seite unterwegs, sondern auf der Software-Seite unterwegs. Klar, also ich glaube, dass KI das Potenzial hat, viele Dinge zu disruptieren und komplette Dinge, Prozesse komplett neu zu gestalten. Eigentlich müsste man wahrscheinlich sogar viele Sachen von Grund auf neu gestalten, aber da eigentlich jeder in so Legacy-Systemen arbeitet, weiß ich nicht, ob das umsetzbar ist. Ich befürchte so ein bisschen, dass das dann wieder in China passiert, wo Dinge eher aufdiktiert werden können mit den bekannten Vor- und Nachteilen und Systeme so komplett neu gemacht werden, von Grund auf und KI-nativ, würde man vielleicht dann dazu sagen. Sehe ich gerade noch nicht, dass das bei uns im Feld passiert, aber bei uns persönlich als Firma gibt es natürlich, dass ich auf die Konkurrenz gucke und überlege, gibt es da welche, die das Gleiche machen wie wir und sind die schneller als wir? Das ist meine Aufgabe, glaube ich, dann als Geschäftsführer auch, das Risiko zu steuern.
Ich glaube, Nachhaltigkeit ist trotzdem immer noch auch ein Thema. Und ich finde bei euch, wenn ich so ein bisschen schaue, immer stolper ich mal wieder über den Begriff Fairness. Wie würdest du denn das auch definieren? Was heißt denn Fairness für dich und auch in eurem Geschäftskontext vielleicht?
Ich glaube, insbesondere heißt es Transparenz. Auch transparent miteinander umgehen und sich auch in Anführungsstrichen nicht für eine Seite zu bereichern. Also ich glaube, dass wir Geschäftsmodell haben, das so aufgestellt ist, dass wir für das, was wir machen und uns Geld nehmen, weil es einen Mehrwert bietet. Aber ich habe auch schon Knebelverträge von Einzelunternehmern gerade so am Anfang gesehen. Da waren wir mehr innerstädtisch unterwegs. Mittlerweile sind wir das gar nicht mal mehr so. Wo du Sachen gesehen hast, wo du denkst, Mensch, das ist ja schon wild, dass das überhaupt funktioniert. Und jetzt sprechen wir ja immer noch von Deutschland und Mindestlohn und all den Dingen. Ich glaube, dass das in anderen Regionen deutlich schwerer ist. Und für uns ist halt wichtig, dass wir alles Mögliche tun, dass wir gucken, sind Sozialversicherungen natürlich bezahlt, wird Mindestlohn eingehalten, sind wir transparent über die Dinge, die wir machen. Fair heißt auch ehrlich miteinander in beide Richtungen umgehen. Wir sagen auch, wenn Dinge nicht funktionieren, dann sind wir auch so, dass wir sagen, dann kann man halt bei uns nicht mehr fahren, in Anführungsstrichen, weil das natürlich unfair auch gegenüber den Kunden wäre. Aber ist schon eine Branche, wo ein hartes Umfeld ist, natürlich was auch den Kostendruck betrifft, der da durchgespielt wird. Und ich glaube, man kann mit Technologie schon helfen, die Sachen zu verbessern, indem man diese, wie gesagt, Transparenz reinbringt. Zum Glück gibt es ja mittlerweile auch dann eigentlich überall digitale Fahrtenschreiber, dass man da auch nicht mehr einfach, weiß nicht, die Scheibe rausnimmt und da so einen Bierdeckel reinpackt und dann noch 2 Stunden weiterfährt. Alles gang und gäbe, ne? Viele Dinge, die man so mitbekommt, wo man denkt, das gibt's wirklich, wo Mitarbeiter dann irgendwie zwar Lohn ausgezahlt wird, aber dann der Chef daneben steht am Automaten und am Monatsanfang sich Cash zurückzahlen lässt. Ja, ist schon eine harte Branche, muss man sagen, und gar nicht so einfach zu navigieren. Mittlerweile ja auch hohe Anforderungen, was das Reporting betrifft, hinsichtlich der Unternehmen. Dass sie gucken, dass in ihrer Lieferkette da eben kein Schindluder untergetrieben wird. Aber es bleibt natürlich trotzdem schwierig, ne? Weil die Kostenanforderungen sind auf der einen Seite da und auf der anderen Seite sagt jeder, muss fair und nachhaltig sein. Schwierig. Und dann ist halt die Frage, was wird priorisiert letztendlich? Weil
was wird im Moment priorisiert?
Keines von beiden. Du kriegst beide Anforderungen und dann wird gesagt, lebt damit.
Okay.
Und dann muss man halt das Beste draus machen, nicht wahr? Und selber überlegen, wie das funktioniert. Ja, aber das ist so, ne?
Aber das ist ja in anderen Branchen
ähnlich. Ist in anderen Branchen bestimmt ähnlich, also, ja, klar, natürlich.
Ja, muss das beste Ergebnis in kürzester Zeit liefern mit dem geringstmöglichen Aufwand.
Zu sozial tollen Konditionen und super nachhaltig.
Ja, natürlich.
Genau. Ist das so ein näheres Ansehen? Ist ja auch gerade so nachvollziehen. Ist halt die Frage irgendwann, was funktioniert noch und was funktioniert nicht.
Ich stelle mir ja vor, ganz kurz vielleicht, zumindest in dem Konzept, wenn man da Schritte rausnimmt und das vereinfacht, dann kann das ja auch fairer für alle sein.
Kann fairer für alle sein, hat das Potenzial, Kosten zu sparen und effizienter zu sein. Das ist so.
Jetzt hast du gerade, Lieferkette ist gefallen, das ist natürlich auch für euch dann wenn du als Plattform drüber stehst, auch zu schauen, wie weit mit euren Partnern, mit denen ihr arbeitet, wie weit ist das auch wirklich nachweisbar bis ins Kleinste? Wie siehst du da die Komplexität und vielleicht auch an dem Punkt, wie weit seid ihr eigentlich, also wo ist euer Feld? Also Deutschland, Europa, geht ihr international? Und damit steigt ja auch die Komplexität. Wie sieht es da so ein bisschen aus?
Ja, also ist schon Europa das Feld und wenn du auf die Fahrerbasis guckst, dann ist es sowieso, hätte ich gesagt, ost-südosteuropäisch geprägt und das ist auch gar nicht schlimm, das wird oft so abwertend gesagt. Schon oft erlebt, da kommt der Fahrer halt aus Polen, um es mal so salopp zu sagen, und du denkst, ja, ist das jetzt was Schlechtes oder ist das ein schlechterer Mensch? Verstehe ich nicht. Soll man deswegen den anders behandeln? Sehe ich nicht so. Ich glaube, alle sollten glücklich sein, dass wir einen Supply haben und motivierte Fahrer haben, auch ganz tolle Menschen und super arbeitsbegeisterte Menschen auch dabei. Denn Nachweisbarkeit ist natürlich schon eine Schwierigkeit, klar. Also logisch können wir Dokumente anfragen, logisch können wir auch mal einen Vorortbesuch machen. Und das ist ja immer die Frage, was schaffst du mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, damit du deiner Pflicht nachkommst? So sieht die Realität halt aus.
Wie sind dann die Pläne auch, wenn ihr sagt, jetzt europaweit, wollt ihr international wachsen? Und was wären dann vielleicht die Hürden oder wie sind da die Pläne für die Zukunft?
Sagen wir mal so, bis dato arbeiten wir in so einer Art Plattformgeschäft oder wir arbeiten in einem Plattformgeschäft. Und da ist die größte Herausforderung, immer beide Seiten des Marktes zu skalieren. Angebot und Nachfrage, was das Ganze sehr abhängig auch von der Lokation macht. Das heißt, wenn du dann wirklich überlegst, international, also außerhalb von Europa international zu gehen, dann hätte das massive Herausforderungen, würde ich sagen. Also steht nicht zur Debatte. Wenn wir jetzt allein von einem Agenten sprechen, der die Arbeit eines Disponenten optimiert, dann ist das erstmal reine Software. Und ohne es jetzt wirklich zu wissen, wage ich die Behauptung, dass die Arbeit eines Disponenten hier in Amerika, in Australien ziemlich ähnlich ist von den Herausforderungen, weil die Aufgabe ist ja schon die gleiche. Vielleicht sind die Tools andere, aber haben wir trotzdem erstmal nicht vor. Der europäische Markt, da fühlen wir uns wirklich heimisch und wohl. Ein Stück weit.
Der ist wahrscheinlich auch riesig.
Der ist riesig. Oder? Ja, der ist gigantisch. Der ist richtig groß. Ist auch sehr engmaschig mit dem Straßennetzwerk und den verschiedenen Ländern. Und irgendwo wünsche ich mir auch, dass wir Europa immer noch wieder in Anführungsstrichen nach vorne bringen, technologisch und in diese Aufbruchsstimmung kommen und nicht das Damoklesschwert immer überall sehen. Vielleicht. Das war jetzt sehr, sehr verallgemeinert, merke ich gerade. Zu oft das Damoklesschwert sehen. So würde ich es vielleicht eher sagen. Nicht immer.
So. Wenn du jetzt nochmal so die letzten 4 Jahre zurückblickst, wo war denn so ein Punkt, wo du gesagt hast, oh, das hätte ich so nicht erwartet?
Ja, gibt es bestimmt viele. Da gibt es nicht nur den einen Punkt, das würde ich mal sagen. Das wäre deutlich falsch. Ja, ich finde schon, Unternehmenskultur ist ein sehr, sehr wichtiger und relevanter Aspekt und auch vielleicht war nicht jedes Teammitglied so, wie ich mir das erstmal überlegt habe, dass man zusammenarbeitet. Und wir sind da eigentlich auch sehr straight. Wenn das dann zusammen nicht passt von beiden Seiten, dann macht das einfach keinen Sinn. Aber das war etwas, an das ich mich gewöhnen musste, weil aus der Kultur kam ich gar nicht raus. Ne? Also wenn du da im Volkswagen-Konzern arbeitest, dann arbeitest du da eigentlich typischerweise 30 Jahre. So. Und ja, in diesem jungen Unternehmensbereich oder Startup-Bereich, wenn du sozusagen auf der einen Seite angetrieben bist, Wachstum zu forcieren, was dann bedeutet, doch zu einem gewissen Maße, du brauchst die Leute, die das Wachstum forcieren. Du musst dann schnell Leute finden, aber trotzdem muss das ja zu deiner Unternehmung und zu deiner Unternehmenskultur passen. Und dass es manchmal halt so extrem nicht passt, hätte ich nicht so erwartet. Gestern oder vorgestern einen Post auf LinkedIn gesehen von einer Business Development Representative, also diejenigen, die eigentlich immer callen und ne, versuchen, Kunden zu akquirieren. Und sie hat dann halt geschrieben, so Mensch, wenn man halt beim Unternehmen kündigt, dann kann man halt trotzdem noch die letzten 3 Monate da bleiben und arbeiten und muss sich nicht krank melden. Und vor 4 Jahren wäre das für mich logisch gewesen. Heute weiß ich, der Standard ist, ich kündige und bin krank. 4 Wochen, einen Tag da, 4 Wochen, einen Tag da, 4 Wochen. Und das hätte ich nicht erwartet. Das finde ich extrem. Und dass man dadurch heute postet und das als, in Anführungsstrichen, besonders darstellt, also ist es offensichtlich. Das hätte ich aber nicht erwartet, dass es besonders ist. Also mein Verständnis von Arbeit ist das selbstverständlich. Wenn ich bezahlt werde, dass ich dann auch dafür sozusagen den Einsatz zeige. Ja, ist auch eine Aussage.
Also ich glaube, das ist ein Thema, Kultur könnten wir, ich finde es super spannend, da können wir jetzt ewig noch drüber reden. Aber das, was du gerade sagst, ich meine, hat ja auch was mit vielleicht dem Wert, den Arbeit in meinem Leben spielt, zu tun. Und gerade jetzt in so einer neuen Struktur, in der du jetzt bist, in einer anderen Organisationsform, was macht ihr denn da vielleicht auch anders, um so ein bisschen, was machst du da anders, um damit die Leute, ihr seid ein kleines Team, damit ihr zusammenrückt und euch auch gut miteinander fühlt und alle an einem Strang zieht?
Auch da kann ich sagen, Transparenz ist für uns ein ganz wichtiger Faktor. Und insbesondere das Thema, also ich kann jetzt sagen, wir haben super flache Hierarchien, das klingt immer super abgedroschen, aber ich hoffe trotzdem, dass es so ist. Dem Sinne, dass wir auch A, jeden anrufen können, wenn wir wollen, und B, jedem Feedback geben. Und das ist etwas, was ich mir noch mehr erwünsche, was, glaube ich, auch nicht so kulturell etabliert bei uns ist, dieses straighte Feedback, auch über die Hierarchieebenen hinweg. Ich habe nichts davon, wenn mir niemand sagt, was ich falsch mache, ehrlich gesagt. Also mein Ansinnen ist es ja, meinen Job möglichst gut zu machen. Und wenn ich ihn nicht gut mache, dann kann ich das nur besser machen, wenn mir das jemand sagt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in unserer Organisation. Ich habe gemerkt, auch wenn du das sagst, dann ist es trotzdem nicht so etabliert. Das heißt, ich muss oft eher die Termine einstellen und sagen, jetzt gib mir mal Feedback. Auch wenn man das eigentlich vielleicht nicht so einfordert, laut der Theorie, hilft das, glaube ich, schon so, diese Barrieren abzubauen. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt in unserem Team, damit man zusammenrückt. Und ich mag immer diese Idee von Freiheit und Selbstverantwortung. Also den Leuten die notwendige Entscheidungsfreiheit geben in ihrem Bereich, ihnen alle Informationen zur Verfügung stellen und alle Tools zur Verfügung stellen, die man dafür braucht. Ist aber auch verbunden halt mit einer Verantwortung, dass sie es dann tun. Also muss man auch mögen, sozusagen so zu arbeiten, weil man dann natürlich später gefragt wird, so hey, was ist rausgekommen aus deiner Entscheidung? Und deswegen meine ich, das passt wahrscheinlich nicht zu jedem, diese Arbeitsweise. Aber für die, die es passt, ist es hoffentlich so, dass man dann auch ein Gemeinschaftsgefühl bekommt, weil man weiß, jeder ist relevant und wichtig. Und natürlich machen wir auch Team-Events und freuen uns, wenn wir uns sehen und all die Sachen. Aber ich glaube...
Seid ihr vor Ort oder arbeitet ihr remote? Oder wie macht
ja,
ihr
beides. Also wir haben ein Büro in Berlin. Beides. Ich glaube, so 40-50% der Leute kommen auch aus Berlin. Haben wir 2021 gegründet, da war ja fully remote sozusagen Pflicht für alle. Und der Rest ist dann verteilt und wir versuchen einmal im Monat gemeinsam dann ins Office zu kommen. Hat auch seine Herausforderung, könnten wir auch einen ganzen Podcast drüber machen, was man da so gelernt hat.
Einmal im Monat ins Office zu kommen.
Das also ist ich versuche so einmal die Woche bis zweimal die Woche ins Office zu gehen. Aber für Leute, die natürlich von weiter her kommen und wo es auch gar nicht so notwendig ist, es ist ja unterschiedliche Positionen, haben ja unterschiedliche, in Anführungsstrichen, Anforderungen. Wenn du einen Developer hast, der ist glücklich, wenn er zu Hause sitzt und entwickelt, und soll er auch, ungestört. Und wenn du andere Leute hast, die eine höhere Abstimmung brauchen, dann treffen sie sich halt öfter. Und so bin ich gar kein Freund von so Doktrinen. Ich mag ja die Selbstverantwortung, habe ich gerade gesagt, dass jeder selber weiß, wann er ins Office kommen möchte und sollte.
Wir sind Nachbarn, Gregor.
Fast. Mensch, dann kannst du auf den Kaffee mal vorbeikommen.
Ja, werde ich tun. Ich werde dir schreiben.
Sehr schön, Gregor. Ich glaube, wir sind ganz gut
gelandet.
Eine Frage habe ich noch. Jetzt mit Blick, als du gegründet hast, wie du Sito vorgestellt hast, auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist super. Wo steht ihr heute?
Ja, also erstmal weiß ich gar nicht, ob ich Zito gegründet hat. Hat er die Volkswagen AG gegründet. Ja. Und ich darf den Geschäftsführer mit dem SH zusammen machen, was eine sehr ehrenvolle Aufgabe ist. Aber vor Selbstgründern habe ich noch einen deutlich höheren Respekt, muss ich mal sagen, an der Stelle. Das ist mir wichtig. Ach, ich mag das nicht in so einer Schulnote geben, sei mir nicht böse, Lars, aber...
Weißt du, warum? Das zielt nur auf eine Folgefrage. Ja. Ich will eigentlich von dir nur wissen, wenn du jetzt einen Zauberstab hättest und könntest es zu einer 10 machen, darfst du jetzt was wünschen und es tritt ein. Was wäre das?
There is no silver bullet in the world. das ist okay. Wir wissen, was wir zu tun haben in den verschiedenen Bereichen. Das ist sehr herausfordernd. Wir müssen schon echt Gas geben jetzt. Auch noch in diesem Jahr viel Gas geben. Und da wünsche ich mir, dass alle bei uns gesund bleiben und da genauso viel Motivation und Spaß dran haben wie ich. Weil der Rest kommt dann durch die Arbeit. Soll ja auch anfordernd sein und Spaß machen.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Damit, Gregor, vielen Dank, dass du bei uns warst, dir die Zeit genommen hast.
Ich danke euch.
Wir werden voneinander hören. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und damit...
Adios. Vielen Dank.
Macht's gut.
Ciao, ciao. Das war's mit der aktuellen Folge. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte lasst uns ein Like da, teilt ihn oder sprecht einfach mit Leuten darüber. Das hilft uns wiederum, noch mehr Menschen zu erreichen. Dafür dickes Danke von uns und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.
Der Robot Spaceship Podcast. Durchstarten, wenn alles sich ändert.